Herzlich willkommen zu deinem ganz besonderen Podcast. The Era of the New Women, dem Podcast für die erfolgreichen Frauen der neuen Zeit. Heute spreche ich mit Christine Regitz. Sie ist eine inspirierende Führungspersönlichkeit und eine treibende Kraft hinter vielen Initiativen zur Förderung von Frauen in der Technologiebranche. Ihre vielseitigen Rollen und ihr Engagement machen sie zu einer einflussreichen Stimme in der Diskussion um Diversität und Inklusion in der Tech-Welt. Sie ist eine erfahrene Führungskraft. Ich glaube, ich übe das heute nochmal. Sie ist eine erfahrene Führungskraft bei SAP. In ihrer Rolle als Head of SAP Women in Tech setzt sie sich aktiv für die Förderung und Unterstützung von Frauen in technischen Berufen ein. Neben ihrer Tätigkeit bei SAP ist Christine auch Mitglied des Aufsichtsrats verschiedener Organisationen. Ihre Expertise in Technologie und Führung bringt sie in die Aufsichtsratsgremien mit ein, wo sie zur strategischen Ausrichtung und Überwachung der Unternehmen beiträgt. Herzlich willkommen, liebe Christine.
Vielen Dank für die Einladung, lieber Siranus.
Ja, ich freue mich auch sehr, dass du wieder mit dabei bist. Wieder deswegen, weil du ja schon bei unserem letzten Experten-Talk auch mit dabei warst, wo es um das Thema Female Impact geht. Heute gehen wir nochmal deutlich mehr auch auf dich ganz persönlich ein. Und wie immer, die erste Frage: Was macht dich zu einer New Woman? Und was ist denn das, was du so anders machst als so eine ganz klassische Karrierefrau?
Ja, die Frage ist ja schon, was ist eigentlich eine klassische Karrierefrau? Und ich kenne eigentlich gar keine klassische Karrierefrau. Aber die Frage ist ja, was mache ich anders? Ich glaube, ich mache gar nicht so sehr viel anders, sondern ich gucke erstmal immer, was ich selber kann und was meine Stärken sind. Und das ist eigentlich das Allerwichtigste, was ich tue, um quasi Karriere zu machen. Karriere formuliert ja auch jede für sich selbst. Das ist eine sehr individuelle Definition. Und hier verweise ich auch immer darauf, einfach nochmal zu gucken, was die persönlichen Stärken sind. Und das ist das Wichtigste, das zu erkennen. Und das ist auch, glaube ich, das, wo wir heute viel mehr Fokus drauf legen. Was sind die Stärken? Und die Menschen sind nun mal sehr unterschiedlich und jeder und jede hat unterschiedliche Stärken. Und das versuche ich zu erkennen und das versuche ich einzusetzen. Ich gucke überhaupt nicht auf das, was ich als Schwäche oder was man so landläufig als Schwäche bezeichnet, sondern gucke auf das, was die Stärke ist. Und das Ganze gewürzt mit ein bisschen Humor, weil ich finde, Humor hilft in ganz vielen Situationen zum Entschärfen und es hilft, Brücken auch zu Menschen aufzubauen.
Absolut, da bin ich total bei dir. Ich glaube, Humor ist uns ganz, ganz viel verloren gegangen, gerade auch in der Corporate-Welt. Und umso besser ist es, da wirklich auch wieder hinzukommen, weil ja, mit Humor geht doch alles ein wenig leichter.
Ja.
Wir hatten im Vorgespräch darüber gesprochen, dass du eine Scanner-Persönlichkeit bist und da sind wir sehr tief eingegangen. Das will ich natürlich auch hier heute machen. Dich interessieren viele Dinge und dir wird mit einer Sache oftmals doch ziemlich schnell langweilig. Hol uns mal in deine Geschichte rein, denn das war ja früher ein großes Problem auch für dich, gerade wenn es um Zielbenennung oder die Berufswahl ging.
Genau, also am Anfang meiner Karriere wollte ich natürlich Karriere auch machen und habe das dann auch relativ deutlich gesagt, nicht überdeutlich, und habe dann mit verschiedenen Menschen gesprochen, habe dann auch die einschlägige Literatur gelesen und mir wurde immer wieder gesagt, es ist völlig klar, liebe Christine, wenn du Karriere machen möchtest, dann musst du wissen, wo du in 5 Jahren stehen möchtest. Wenn du das weißt, dann kannst du daran arbeiten und kannst den Weg dahin formulieren und dann wirst du ihn auch dann, wenn du alles dran setzt, auch erreichen. Das habe ich mir zu Herzen genommen. Ich habe also angefangen, mir zu überlegen, was ist denn das, was ich in 5 Jahren machen möchte? Was ist mein Karriereziel für in 5 Jahren? Und ich habe angefangen, mich hingesetzt. Ich habe mir Bücher gekauft, die mir helfen sollten, das zu formulieren. Und ich habe es versucht und es ist mir unfassbar schwer gefallen und ich konnte es schlicht und ergreifend nicht, weil es gibt für mich oder es gab für mich 1000 verschiedene Zukünfte. Es gab ganz viele Dinge, die ich mir vorstellen konnte, die ich in 5 Jahren machen würden wollen würde. Es gab nicht diese eine. Und das hat mich ein Stück weit in die Verzweiflung getrieben, weil ich gedacht habe, Mist, wenn ich das nicht formulieren kann, was soll denn aus mir werden? Da kann ja eigentlich meine Karriere, das kann ja eigentlich nichts werden. Und bin also quasi ein Stück weit schon an mir verzweifelt und habe gedacht, das ist doch einfach, das geht nicht, ich kann das nicht, was soll ich nur tun? Und es hat lange gedauert, bis ich gemerkt habe, dass das durchaus eine Möglichkeit ist, Karriere zu machen, sich nämlich zu erkennen, dass man selber nicht diesen einen Plan hat, sondern dass man mit vielen Plänen leben kann. Und genau das bin ich. Ich bin eine Person, die sich ganz viele Dinge vorstellen kann. Ich interessiere mich für ganz viele Dinge. Und das ist gleichzeitig auch etwas, was eine große Stärke ist, weil ich nämlich extrem veränderungsbereit bin. In heutigen Zeiten ist das eigentlich eine große Stärke. Ich habe das nie als eine Stärke gesehen. Früher hieß es, du musst wissen, was du möchtest, ansonsten wird aus dir nichts. Und das ist überhaupt nicht der Fall. Das ist auch für mich gelebte Diversität. Die Menschen sind unterschiedlich. Es gibt Menschen, die wissen schon mit 5 Jahren, dass sie Ärztin, Lokführer oder Pilotin werden wollen. Ich wusste das nie. Das war auch schon so, als ich mich quasi nach der Schule entscheiden musste, was möchte ich studieren. Und tat mich unheimlich schwer damit, weil ich dachte, mit 19 Jahren, ich entscheide mich jetzt für ein Studium und mit diesem Studium quasi entscheide ich mein komplettes Leben. Also das, was ich heute studiere, ist genau das, was ich auch in 30, 40 Jahren noch tun werde. Es gab niemand, ich muss natürlich dazu zusagen, ich war auch die erste in der Familie, die studiert hat, aber trotzdem, es gab auch sonst niemand in meinem Umfeld, auch nicht in der Schule, die mir sagen konnten, liebe Christine, jetzt studiere erstmal etwas, was natürlich möglichst praktisch und breit ist. Und damit hast du dann hinterher alle Möglichkeiten. Dann hast du den kompletten Blumenstrauß, den du dir wünschst, weil du dann entscheiden kannst, immer mal wieder will ich in die eine oder andere Richtung. Also ich fand das extrem unfair, mit 19 entscheiden zu müssen, was möchte ich, was muss ich jetzt studieren? Aber ich wusste es ja gar nicht, weil ich wollte jetzt nicht die Entscheidung fürs Leben treffen mit 19. Und dieses Gefühl hatte ich. Und manchmal habe ich den Eindruck, die Menschen haben das heute auch noch. Sie glauben immer noch, die Wahl des Studiums wird total entscheidend sein für das, was sie später tun. Das kann es sein, wenn man ein sehr spezialisiertes Studienfach wählt. Aber wenn man eins wählt, was relativ breit ist, ist einem damit hinterher steht einem quasi die Welt offen.
Wobei wir ja heute tatsächlich auch schon schauen müssen, ne? Die Halbwertszeit des Wissens verringert sich ja immer mehr. Von daher ist ja die Veränderungsbereitschaft, von der du gesprochen hast, fast schon zwingend notwendig. Denn wenn wir uns anschauen, was allein die künstliche Intelligenz gerade innerhalb dieser kürzesten Zeit in der ganzen Welt verändert, da kommen wir ja gar nicht drum herum, das Ganze auch schon zu machen. Du hast mir dann nachher gesagt, du hast dir eine Strategie angeeignet, was deine Vielfalt angeht, die dich so interessiert, auch im Business, nämlich, dass du schon frühzeitig schaust, wer kann dieses eine Projekt, das eine Thema tatsächlich zu Ende führen, damit du dich wieder an das nächste setzen kannst. Gehst du da noch mal ein bisschen mehr drauf ein?
Genau, also ich bin tatsächlich jemand, wie du das anfangs sagtest, ich langweile mich, nämlich dann, wenn ein schwieriges Projekt, eine schwierige Konstellation in ruhiges Fahrwasser kommt. Also wenn etwas wirklich gesettelt ist, es ist durchorganisiert, es läuft einfach. Dann bin ich nun mal so, dass ich dann zum nächsten Thema gehen möchte. Da ich das weiß, baue ich tatsächlich schon in der Zeit, in der ich ein Thema bearbeite, gucke ich, wer kann zukünftig dieses Thema weiter übernehmen. Im Sinne von, viele Themen müssen ja weiterhin getan werden, aber da braucht es jemand, der das sorgfältig tut, der das halt entsprechend in den Bahnen tut, in die es gelenkt ist. Und ich kann dann meine Stärke ausnutzen und kann es quasi zum nächsten Thema übergehen. Aber das ist total wichtig, dann dieses auch delegieren können, schon in frühen Anfangszeiten. Auch das ist mein Credo, auch in meinem Team. Ein Thema wird auch immer von zwei Personen begleitet. Einfach im Sinne von das Lernen zu delegieren, das Lernen zusammenzuarbeiten, aber auch dann, sollte jemand ausfallen, sollte jemand woanders hingehen, dann kann eine Person das weitermachen. Und so versuche ich das auch, so dass ich immer ein bis zwei, manchmal drei Menschen habe, von denen ich glaube, die können im Prinzip, wenn ich dieses Thema verlasse, aus welchen Gründen auch immer, das Thema übernehmen. Und ich glaube, das ist auch total wichtig. Und das ist so auch eine meiner Stärken, dieses Delegieren können. Und ich glaube, auch das ist in der neuen Welt einfach gefragt. Also kein Mensch ist heute mehr, also Micromanagement ist heute einfach nicht mehr zeitgemäß. Also das heißt, eine moderne Führungskraft sagt im Prinzip, was ist zu tun, aber das Wie, das bestimmt der Fachmann, die Fachfrau, die es dann auch tut. Und es geht eher darum, quasi zu Neudeutsch zu enablen, Unterstützer zu sein, Unterstützerin zu sein, zu helfen und zu sagen, ich bin da, wenn du Fragen hast, aber jetzt mach erst mal, du bist die oder derjenige, der es viel besser weiß. Also ich baue immer schon Menschen auf, die ihre Themen komplett selbstständig bearbeiten können, sodass, wenn ich nicht mehr da bin, aus welchen Gründen auch immer, tatsächlich das Thema weitergehen kann.
Ich glaube, das ist auch das Entscheidende. Viele Führungskräfte sind immer noch am Managen und vergessen das, was sie eigentlich sind, nämlich eine Führungskraft und damit eben auch die Menschen zu führen, damit sie in ihrer Eigenverantwortung tatsächlich auch die Themen angehen können. Frage. Jetzt hast du es ja trotzdem geschafft. Ich weiß nicht, wie lange du jetzt schon bei SAP bist, aber trotzdem einen geraden, mehr oder weniger wahrscheinlich geraden Weg hinzugehen, um da zu sein, wo du heute bist. Wie ging das für dich, trotz deiner Vielfalt, jetzt diesen Weg bei einer Firma auch zu durchlaufen?
Also ich glaube, auch eine moderne Firma zeichnet sich dadurch aus, dass sie viele mögliche Modelle hat. Also es gibt natürlich auch bei der SAP die Möglichkeit, sein ganzes Leben in einem speziellen Gebiet als Expertin ganz tief reingehend zu verbringen. Aber wir sind als Unternehmen extrem agil. Das heißt, wir brauchen auch Menschen, die diese Agilität mitgehen und die diese Veränderung schnell aufnehmen und auch schnell umsetzen können. Und natürlich gehe auch ich durch die übliche Trauerkurve, wenn irgendein, sagen wir mal, etwas passiert, was ich jetzt nicht gut finde. Auch ich gehe durch diese Trauerkurve, ne, erstmal ganz tief runter und dann wieder raus. Allerdings habe ich ja wirklich den Vorteil, ich gehe relativ schnell durch diese Trauerkurve und ich bin ein Mensch, ich hake das dann auch ab. Ich bin niemand, der zurückguckt und fragt, oh Gott, was wäre gewesen, wenn und hätte ich doch jenes und das gemacht. Das mache ich nicht. Und ich glaube, das ist in modernen Unternehmen ist das nun mal gang und gäbe. Und das ist auch eine Sache, die ich oft jungen Menschen mitgebe, die ja glauben, immer noch ein Lebenslauf muss extrem stringent sein, aufeinander aufbauend. Und ich sage immer, nein, das braucht es nicht. Auch ein Lebenslauf darf Lücken haben, solange dieser rote Faden erkennbar ist. Ein roter Faden muss nicht linear sein. Ein roter Faden darf auch mal ein paar Schleifen drehen, wenn man das erklären kann. Wenn man erklären kann, naja, da kam halt ein Projekt, das war ein ganz anderes Thema gewesen, aber das fand ich so spannend, was ganz Neues, dann habe ich mich entschieden, das zu tun. Solange man seinen Lebenslauf stringent erklären kann, ist das das Allerwichtigste. Und ich glaube, das war halt auch bei mir der Fall. Ich bin eine Netzwerkerin, und das hat mir in dem Fall auch sehr geholfen. Das heißt, ich habe dann sehr häufig über mein Netzwerk auch über interessante Aufgaben erfahren, habe mich da auch eingebracht und habe mir natürlich dadurch auch einen, naja, guten Namen halt erarbeitet. Das heißt, die Leute wussten, wenn sie mit mir arbeiten, dass ich das professionell mache. Die kannten mich. Sie wussten, dass ich mit einem gewissen Humor daran gehe. Sie wussten, dass ich nicht politisch spiele und das hat mir, glaube ich, extrem geholfen, dann halt auch immer wieder ein schönes Thema, was mich dann interessiert hat, zu finden. Und das Wichtigste für mich war immer, und das ist auch ein Rat, den ich vielen Menschen gebe, egal welches Thema, das alles Entscheidende ist der Chef, die Führungskraft. Das muss quasi Liebe auf den ersten Blick sein. Das muss funktionieren. Ein guter Chef ist Mentor, ist Sponsor, ist auch mal jemand, der in schwierigen Situationen hilft. Mit einem guten Chef kann fast jedes Thema super spannend sein.
Und ich glaube, gerade wenn wir tatsächlich auch der gute Chef sind, das erinnert mich an meinen ersten Fernsehauftritt damals beim WDR, hieß genau das Thema, wie muss er sein, der gute Chef? Und heute, du hast ja beim Expertentalk auch über dieses Thema neue Führung, Frauen in Führung gesprochen. Was glaubst du, weshalb sind Frauen, ich finde den Begriff nicht ganz passend, aber bessere Führungskräfte? Warum kommen viele Menschen mit einer weiblichen Führungskraft besser klar als mit einer männlichen, wenn man das überhaupt so nennen kann?
Ich glaube, wir reden natürlich jetzt hier wieder schwarz-weiß, also reden so, wir müssen natürlich 80-20 reden. Also ich glaube schon, dadurch, dass Frauen halt sehr viel stärker das soziale Wesen sind und weniger das konkurrierende Wesen. Männer stehen häufig in Konkurrenz, auch in spielerischer Konkurrenz zueinander. Da will einer gewinnen. Wenn einer gewonnen hat, dann ist es auch okay. Frauen achten sehr stark darauf, was passiert im Team, was passiert mit den Menschen. Häufig haben Frauen ein Stück weit eine höhere Empathie und merken auch einfach, wenn irgendwas nicht stimmt. Das merkt man, hat es ja dann einfach so im Gefühl. Dann sagt man, hier ist irgendwas nicht in Ordnung. Und ich glaube, Frauen sind sehr stark darauf fokussiert, auch gut zu kommunizieren. Weil oftmals habe ich es ja auch erlebt, auch im eigenen Umfeld ist es oft die Kommunikation, an der es hängt. Also, dass der Sender was anderes meint, als das, was beim Empfänger ankommt. Der Klassiker. Also, kann man sich ja mit Schulz von Thun beschäftigen, mit allen möglichen Kommunikationsexperten, die das auch sehr schön erläutern, je nachdem, mit welchem Ohr ich das dann höre. Und ich glaube, Frauen haben da ein besseres Gespür dafür und können somit das auch viel stärker thematisieren und wollen es auch lösen. Und dann sieht man ja auch sehr häufig, dass Frauen tatsächlich, also bei uns in der Branche gibt es ja diese schöne Methode, nennt sich Scrum. Und in diesem Scrum gibt es immer, in diesem Team, Scrum-Team, gibt es immer einen Scrum Master, nennt er sich. Ich nenne das immer, das ist quasi die Mutter der Kompanie. Das ist die Person, die dafür sorgt, dass das Team funktioniert. Und diese Scrum Master sind sehr häufig Frauen. Also sie organisieren, sie gucken, gibt es Konflikte, sie organisieren auch mal eine Retrospektive, wie läuft das Team, was können wir besser machen. Also ich glaube, Frauen bringen einfach durch ihre Sozialisation da ein Stück weit das mit, was heute moderne Führung ausmacht, weil es eben um Teams geht und nicht mehr um Hierarchien oder um, ich sage, was zu tun ist. Also das ist, glaube ich, das, wo Frauen auch ihre Stärke einbringen können.
Ich glaube, wenn wir mal ganz ehrlich sind, letztendlich ist ein Team ja nichts anderes wie eine Familie. Und die Familien werden ja oftmals tatsächlich immer noch von den Müttern auch geführt. Und das ist ja
Nein.
letztendlich auch das, was es tatsächlich ausmacht. Wie siehst du das?
Ja, super Beispiel. Also genau das, weil das, was ja auch im Kleinen passiert, im Privaten, das ist auch genau das, wo die Frauen auch oftmals den Freundeskreis am Leben halten und gucken, wenn Gäste kommen, also ist was zu essen und zu trinken da und gucken eher nicht nur, ist genug Bier da, sondern auch, was trinken vielleicht die Gäste und muss ich dann vielleicht auch ein bisschen Saft kaufen. Also ich glaube, da sind Frauen halt anders, wir sind anders sozialisiert, anders erzogen und das können wir in gute, moderne Führungsarbeit auch einbringen, auf jeden Fall.
Und das ist sicherlich auch ein Part, den sich Männer zukünftig aneignen müssen, wenn sie nicht irgendwann aus der Führungsrolle auch rausfallen wollen. Ich meine, es ist ja eh die Balance, die wir in uns haben sollen, den männlichen und weiblichen Part auch entsprechend zu integrieren, so wie es bei Frauen logischerweise genauso wichtig ist, eben auch die männlichen Qualitäten zu etablieren. Aber gerade das ist sicherlich etwas in dieser Zeit, in der gerade Fachkräfte immer mehr Mangelware werden und die jungen Menschen schon sehr, sehr genau hinschauen, welchen Chef wählen sie sich dann auch, gerade da natürlich auf diese empathischen Fähigkeiten auch einzugehen. Du hast mir erzählt, dass du für dieses, ja, es ist immer noch dieser Begriff Women in Tech auch gerne Neugierde wecken willst. Wir hatten das mit der Ann-Kathrin Lange vor kurzem auch schon mal, die gesagt hat, ich will, dass Frauen mehr in die IT-Welt reingehen, dass sie erkennen, dass sie dort auch einen richtig guten Platz haben. Warum ist dir das so wichtig?
Weil ich glaube, diese Tech-Informatik-Welt wird viel zu eng definiert. Also ich glaube, das ist eine Definition, die sich irgendwann festgesetzt hat, an der auch nicht wirklich gearbeitet wird. Wenn man sich heute anguckt, klar, die SAP ist ein Tech-Unternehmen, das ist völlig klar. Ich sage aber auch, jede Frau bei der SAP ist eine Woman in Tech, egal ob sie im Personal arbeitet oder in der Buchführung oder sonst wo, weil sie für ein Tech-Unternehmen arbeitet. Und wenn man das jetzt mal weiternimmt, ich würde immer wieder gefragt, wie ist denn das mit anderen Branchen? Mal glauben Sie, dass sich die Digitalisierung irgendwann verlangsamt? Und dann sage ich immer, die Digitalisierung ist überall. Eigentlich sind mittlerweile alle Unternehmen Tech-Unternehmen. Wir sehen es gerade VW, die Probleme haben mit ihrer Software im Auto. Wir sehen es aber auch an anderen. Wir sahen es bei der Deutschen Bank, die Probleme hatte bei ihrer Postbank mit den Online-Konten. Es ist jedes Unternehmen ist mittlerweile eigentlich ein Tech-Unternehmen. Da ist mittlerweile so viel Tech drin, dass wir da sowieso nicht dran vorbeikommen. Und jetzt ist ja Tech nicht immer Raketenwissenschaft. Es geht ja oftmals darum, die Anwendung zu verstehen. Also es gibt ja sehr viele Fächer, die man heute auch studieren kann, wie zum Beispiel Medizininformatik oder Bioinformatik oder Umweltinformatik. Die helfen, tatsächliche Probleme zu lösen, die die Menschheit nun mal hat und die die Menschheit auch weiterbringt. Im medizinischen Bereich ist es, glaube ich, relativ klar, da brauchen wir einfach modernere Diagnostik, modernere Geräte, die den Menschen heilen, die den Menschen helfen, gesund zu sein oder zu werden. Wir haben es aber auch ganz stark im landwirtschaftlichen Umfeld mittlerweile. Stand heute wird ja noch breit auf Feldern werden Pestizide versprüht. Das kann man alles optimieren durch Technologie, durch intelligenten Einsatz von Technologie. Man kann beispielsweise Drohnen einsetzen, die Plantagen überwachen und schauen, wo eventuell an einer Stelle ein Schädlingsbefall ist und den dann ganz gezielt an dieser einen Stelle bekämpfen. Das heißt, an der Stelle klar immer noch der Einsatz von Pestiziden, aber sehr viel gezielter und damit sehr, sehr viel umweltschonender. Das Gleiche gilt, wenn man über den Klimawandel nachdenkt und überlegt, wir müssen damit auch umgehen. Der Klimawandel ist nun mal gekommen, um zu bleiben. Das heißt, wir müssen auch hier an der Stelle überlegen, wie können wir damit umgehen, was können wir tun, damit es den Menschen trotz dieser Veränderungen, die bereits stattfinden, gut geht. Und da braucht es Menschen, die die Technologie verstehen, die tief verstehen, aber auch die ein relativ breites, relativ oberflächliches Wissen haben, aber die es zumindest wissen, was ist technologisch möglich und die sich überlegen, wie könnten wir diese Technik einsetzen zum Wohle der Menschheit. Deswegen ist immer so diese Technologie oder Digitalisierung, das wird immer so als ein ganz schwieriges Thema gesehen oder eins, was, also, alle haben so ein bisschen Angst davor, aber eigentlich ist es gar nicht so schwierig zu verstehen. Und ich glaube, da brauchen wir die Frauen, weil die Frauen einfach einen anderen Blick haben auf die Nutzung dieser Technologien und wie sie den Menschen helfen können und wie wir sie einsetzen zum Wohle der Menschheit. Und das ist, glaube ich, das, wo ich Frauen ermutigen möchte, zumindest irgendeines dieser Bindestrichfächer zu studieren oder irgendwas zumindest reinzupacken in ihre Ausbildung, was in diese Richtung geht, damit sie ein grundlegendes Verständnis haben. Sie müssen es nicht im Detail verstehen. Also wir fahren auch alle Auto, ohne zu verstehen, wie das Auto im Endeffekt funktioniert. Aber wir wissen es einzusetzen. Und so denke ich, geht es auch bei den ganzen Technologien, Technologiethemen, verstehen, dass es sie gibt und überlegen, wie können wir sie einsetzen im Sinne einer guten Nutzung für die Menschen.
Also letztendlich, ne, du hast es ja auch schon gesagt, also selbst ein Mensch mit einem Herzschrittmacher ist quasi schon Cyborg. Die sind so weit, was die Technologien angeht, die sind ja wirklich in allen Bereichen drin. Ich habe vorhin darüber nachgedacht, auch ein Bäcker, also nicht gerade vielleicht der kleine Bäcker von nebenan, aber ein Bäcker, der mehr hat, der ist ja auch schon hochtechnologisiert, weil er ja hunderte von Broten gleichzeitig backen muss. Also von daher kommen wir ja gar nicht drum herum. Die Welt ist digital, die Welt ist technologisiert. Und je mehr wir uns damit beschäftigen, umso leichter wird es uns ja auch fallen, wenn wir die Arme verschränken, also nicht veränderungsbereit sind, wie du es vorhin so schön gesagt hast, dann die Welt verändert sich so oder so, dann werden wir verändert, aber meistens
Genau.
eben nicht auf die Art und Weise, wie wir uns das wünschen.
Genau. Das ist halt was, was ich wirklich das nochmal auch als wirklich Message mitgeben möchte. Also wir müssen es aktiv tun, weil ansonsten werden wir gestaltet. Und das wäre extrem schade. Wir sollten zumindest unsere Stimme erheben, weil das ist das, glaube ich, was, wo wir dann auch diesen berühmten Impact dann auch erzeugen können.
Ja, absolut. Apropos Impact, wir hatten auch über das Thema Selbstbewusstsein bei Frauen gesprochen. Ne, viele haben sicherlich schon ein hohes Selbstbewusstsein, andere sind da noch auf dem Weg. Du hattest da auch so eine Strategie genannt. Ne, wenn du beispielsweise weiterkommen möchtest und du hast da jemanden, der vielleicht der große Big Boss ist oder was auch immer, was war da deine Strategie, die du für dich gelernt hast, um zu erkennen, der geht auch auf Klo?
Genau. Also zum einen, was für mich, und das hat halt auch natürlich gedauert, das ist natürlich auch eine Frage der Lebenserfahrung, Also ein Punkt für mich war irgendwann zu erkennen und mir die eine Frage immer wieder zu stellen. Egal, ob es darum ging, mehr Gehalt zu wollen oder eine Stelle zu wollen oder eine Projektleitung zu wollen, ist immer die Frage, wenn ich jetzt hingehe und diesen Menschen frage, ich möchte gerne hier diese Verantwortung, was ist das, im schlimmsten Falle passieren kann? Also ich gehe zu meinem Chef und sage, ich möchte eine Beförderung, weil ich glaube, ich hätte mal gern mal wieder eine ordentliche Gehaltserhöhung. Was ist im schlimmsten Fall das, was passiert? Er sagt, nein. Okay. Dann kriege ich von ihm ein Nein und dann kriege ich halt keine Gehaltserhöhung. Aber im Endeffekt passiert da ja dann gar nichts weiter. Also im Endeffekt immer die Frage zu stellen, was habe ich zu verlieren? Gibt es irgendetwas, was ich verlieren kann und was würde im schlimmsten Falle passieren? In der Regel gibt es nicht viel, was wirklich Schlimmes passieren kann. Ganz vieles passiert in unserem Kopf, wo wir glauben, dass etwas passiert. Also nein, der Chef denkt nicht schlecht von mir, weil ich eine Gehaltserhöhung will. Vielleicht hat der sogar ein schlechtes Gewissen, weil er mir keine geben kann, weil er einfach kein Budget hat. Aber ich glaube nicht, dass es irgendwie schlecht ankommt, wenn ich hingehe und zu meinem Chef sage, ich möchte gerne eine Gehaltserhöhung, weil ich glaube, es wird mal Zeit, ich habe was geleistet. Auch hier immer das Ganze, wenn mit einer Prise Humor das zu nehmen, nimmt auch sehr häufig in solchen Situationen eine Spannung raus und ein Nein ist dann auch viel einfacher zu ertragen. Also von dem, das war so eine Sache. Und die zweite Sache ist, das Selbstvertrauen kommt ja nicht vom, das fällt ja nicht vom Himmel. Das muss man sich ja auch erarbeiten. Und gerade Frauen haben da noch einen echt weiteren Schritt. Männer haben da in der Regel viel weniger Probleme, mal schnell zu sagen, hier bin ich mache das kein Problem. Hey, ich bin eh der Größte. Und ich übertreibe jetzt ein bisschen. Was mir geholfen hat, war, ich bin vor vielen Jahren in einen Berufsverband oder Fachverband eingetreten. Das ist die Gesellschaft für Informatik. Einfach, weil es da eine Gruppe gab in diesem Verband, Frauen und Informatik. Und ich dachte, hey, das sind Frauen, mit denen kann ich mich über meine Themen unterhalten, bin ich Mitglied geworden. Und nach ein paar Jahren haben die mich zur Sprecherin dieser Gruppe gewählt. Also jede dieser Gruppen hat halt immer wieder eine Sprecherin. Klar, muss jemand ein bisschen was organisieren und ein bisschen das ganze Administrative machen. Mit dieser Rolle als Sprecherin dieser Gruppe Frauen und Informatik bin ich qua Amt damals oder würde man heute immer noch, wird heute immer noch so gemacht, also wird man quasi qua Amt Mitglied des Präsidiums dieser Gesellschaft für Informatik. Und das Präsidium ist jetzt schon das höchste Gremium eines solchen Verbandes. Ich bin also zur ersten Präsidiumssitzung hingefahren und plötzlich fand ich mich in einem Raum mit 40 Menschen, von denen ich 20 kannte, weil es renommierte Leute waren, die ich entweder aus der Wirtschaftsinformatik kannte oder das waren Professoren, die irgendwie schon mal in der Zeitung standen. Also da waren plötzlich Leute im Raum, vor denen ich einen Heidenrespekt hatte und dachte, oh Gott, und da komme ich als kleines Licht, was will ich mit diesen Menschen? Und ich erinnere mich, als ich das erste Mal dann da auch mich gemeldet habe, um etwas zu sagen, wie nervös ich war und wie ich auch dachte, das merkt jetzt jeder und überhaupt. Also ich war fürchterlich nervös, habe mich nicht viel getraut, aber mit jeder dieser Sitzungen, an der ich teilgenommen habe, habe ich gemerkt, speziell in den Kaffeepausen oder auch beim Mittagessen, diese Menschen, diese Professoren, diese wahnsinnig bekannten Leute, die kochen alle mit Wasser, die sind alle total nett, die haben sich gefreut, da war ich als junge Frau, die haben sich gerne mit mir unterhalten, das war überhaupt, da war nicht diese Diskrepanz, die ich vermutet hatte. Und damit habe ich gelernt, im Endeffekt über diese Arbeit, dass alle Menschen, fast alle Menschen, wahrscheinlich alle Menschen nur mit Wasser kochen. Und die allermeisten Menschen sind einfach ganz normal und freuen sich, wenn sie ganz normal als Mensch behandelt werden, wenn man mit ihnen vernünftig redet, auch mal eine fachliche Diskussion führt. Und so habe ich gelernt, quasi dieses Selbstbewusstsein zu gewinnen, sodass ich heute mit so gut wie jedem, egal welche Rolle er hat, wie wichtig er als CEO oder Aufsichtsratsvorsitzender ist, völlig egal, ganz normal zu reden und kaum noch, ich bin immer noch manchmal nervös, aber in der Regel wirklich nicht mehr größer nervös bin. Und ich glaube, das kann ich auch wirklich empfehlen, sich in einem Verband zu engagieren und da eine Rolle, Führungsrolle zu übernehmen. Denn in einem Verband oder in einem Verein da kann ja nichts passieren. Da komme ich wieder zurück zu meinem, was ist das Schlimmste, was passieren kann? In so einem Verein, da sind alle freiwillig, ehrenamtlich, da sind eigentlich alle immer wohlwollend und sind froh, wenn überhaupt jemand mal quasi eine Aufgabe übernimmt. Und da kann man sich ja ausprobieren. Man kann erste Führungserfahrung sammeln, denn auch ein Vereinsvorstand oder Teil eines Vereinsvorstandes zu sein, ist eine Führungsposition. Und da kann man sich ja ausprobieren, kann gucken, was kann ich, wie reagieren die anderen auf mich. Da kann man auch mal einen raushauen und denken, hinterher, oh, das war jetzt vielleicht blöd, das hätte ich vielleicht besser nicht gesagt, aber das wird keiner irgendwie böse nehmen, weil alle sich für ehrenamtlich engagieren und alle freiwillig da sind und es keine kritische Situation ist. Also, liebe Frauen, probiert euch aus, geht in diese Verbände, geht auch da mal in eine Führungsposition, probiert es einfach mal aus und damit auch habe ich ganz viel Selbstbewusstsein bekommen und habe ganz viel diese inneren Hürden, meine inneren Hürden abgebaut vor diesen hohen Tieren.
Das kann ich für mich jetzt auch sagen. Ich habe ja auch schon mit vielen gesprochen. Wir hatten gerade die Prinzessin Theodora von Auersperg da. Wir denken ja auch viele, eine Prinzessin. Nein, sie sind alle ganz normale Menschen. Und das ist das Entscheidende. Du hast das so schön gesagt, Christine. Wenn du sie als ganz normalen Menschen ansiehst, und das ist immer wieder meine Erfahrung gewesen, werden sie mit dir sich völlig normal unterhalten, dich nicht herabschätzend angucken oder sonstiges. Und das bringt mich und damit auch zum Ende, je wahrhaftiger wir sind. Du hast vorhin von Kommunikation gesprochen. Für mich ist der Grund Nummer eins, warum Beziehungen nicht funktionieren, ob das Partnerschaftsbeziehung ist, ob das Freundschaft ist, ob das Kollegentum ist oder auch zum Chef hin. Wahrhaftige Kommunikation ist das, was wirklich führt und was uns weiterbringt.
Genau. Und
Christine.
das ist auch, ich glaube, das auch nochmal einfach diese Souveränität, die man gewinnt, dadurch, dass man in sich ruht. Und wie du das sagst, die Menschen wollen noch ganz normal behandelt werden und ganz viele Menschen wollen. Und wenn jemand tatsächlich dich blöd anmacht, irgendeine Prinzessin oder ein Prinz, und derjenige macht dich dann blöd an, wenn du mit ihm ganz normal redest, dann hat er oder sie ein Problem und nicht du.
Ganz genau, ja. Vielen, vielen Dank, liebe Christine. Meine wie immer letzte Frage: Wo findet man mehr über dich, um vielleicht ein bisschen tiefer einzusteigen oder, wer weiß, dich sogar mal persönlich kennenzulernen?
Also LinkedIn ist tatsächlich das Mittel der Wahl. Ich bin nicht die jede Woche 5 Blogposts schreibt, aber ich bin immer mal wieder auf Veranstaltungen. Man findet mich auf verschiedenen Bühnen immer mal wieder. Also deswegen auf LinkedIn ist es das Einfachste, mich zu verfolgen. Ich nehme auch gerne also Anfragen an zum Vernetzen, also von daher sehr gerne da, weil mein Spektrum ist auch da sehr breit und man findet mich auch in Podcasts wie diesem. Ich habe auch letzte Woche schon einen aufgenommen, also auch das mache ich sehr gerne und freue mich über jede Kontaktanfrage, auch über LinkedIn.
Lassen. Vielen, vielen Dank, liebe Christine. Schön, dass du wieder, ich sag's nochmal, mit dabei gewesen bist. Es war im Experten-Talk schon sehr schön. Wenn du mal auf YouTube guckst, ich habe dort auch eine Playlist mit den Experten-Talks. Da findest du auch den Experten-Talk mit der Christine vom 6.6.24. Ich wünsche dir, liebe Zuhörerin, ein ganz wundervolles Wochenende. Genieß es, genieß dich, genieß das Leben, genieß die Kommunikation. Haben wir gerade noch drüber gesprochen. Und ich freue mich, wenn wir uns dann nächste Woche wiedersehen. Und auch nochmal ganz, ganz herzlichen Dank an dich, Christine. Wenn dir der Podcast gefallen hat, dann like ihn gern. Gib ein Feedback ab, weil je mehr Menschen das Ganze sehen und hören, sehen nicht, aber hören in diesem Fall, umso besser. Bis bald, alles Liebe hier von der Costa Blanca, dein Siranus. In der Arbeit mit tausenden Menschen in über 25 Jahren habe ich eines herausgefunden. Es ist die innere Haltung, die wirklich alles verändert. So wie es sich in vielen der Interviews mit meinen Gästen gezeigt hat. Wenn du für dich eine innere Stärke, innere Sicherheit und Haltung bekommen möchtest, die es dir erlaubt, mit jedem Menschen und jeder Situation souverän umgehen zu können, ohne dabei deine Weiblichkeit opfern zu müssen, dann melde dich bei mir. In einem gemeinsamen Gespräch finden wir heraus, was es jetzt genau braucht und ob wir beiden zusammenpassen. Meine E-Mail-Adresse findest du in den Shownotes. Ich freue mich sehr auf unser Gespräch.